Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, liebe FC-Fans, es ist mal wieder soweit. Folge 3 unseres Sky Sport Podcasts hier über den ersten FC Köln, Geschichten aus dem Geißbockheim. Ich freue mich heute sehr auf einen ganz besonderen Gast, den Cedric und ich in dieser Runde herzlich begrüßen, nämlich Pierre Littbarski, Weltmeister von 1990. Jeder in Köln, jeder rund um den ersten FC Köln kennt ihn natürlich. Deswegen freue ich mich total, dass wir heute mit ihm hier ein bisschen ja, über den FC quatschen können. Pierre, deine Expertise hier heute nutzen können. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns natürlich, Cedric, du auch. Wir haben viel zu bequatschen, wollen noch direkt reingehen, bevor wir uns irgendwie zu viel Zeit nehmen. Gestern das Spiel gegen Mainz 05, wichtiger Sieg, 2-1. Ich weiß noch, zur Halbzeit dachte ich so, boah, das könnte echt schwierig werden heute, dieses Ruder rumzureißen. Pierre, nehmen wir dich mal direkt vielleicht mit rein. Wie sind so deine Gedanken zu diesem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Sieg des ersten FC Köln, gerade in dieser Situation gestern gegen Mainz 05?
Ja, natürlich für die Fans war das natürlich ein extrem wichtiger Sieg, weil die ja alles an Punkten festmachen, an Tabellenpositionen. Ich habe es nicht als ein Endspiel gesehen. Das können wir gerne noch mal gleich diskutieren. Muss aber auch sagen, dass ich in der ersten Halbzeit erstaunt war von der Klasseleistung der Mainzer, die wirklich auch clever die Räume zugemacht haben. Und das Tor dann auch von Bell, das war natürlich grandios. Insgesamt ist der FC erste Halbzeit echt schwer ins Spiel gekommen, aber dann kam ja die zweite Halbzeit.
Genau, und die lief nicht schlecht, ne? Cedric, du hast es auch gesehen. Hat's dich überzeugt? Waren die Wechsel, vielleicht auch gerade die Einwechslung dann auch vor allen Dingen von Ragnar Ache und Co., waren das die richtigen Schritte von Lukas Kwasniok, dieses Spiel dann zu drehen?
Ja gut, wenn ein Spieler eingewechselt wird und zwei Tore macht, dann war es natürlich richtig, ihn zu bringen. Und das, nachdem er ja noch nach dem Heidenheim-Spiel kritisiert wurde, beziehungsweise man ihm das Selbstvertrauen absprach, das haben wir ja auch im Podcast behandelt, da hat er auch Chancen gehabt und hat die eben nicht gemacht. Und dann führt man das ja eben schnell auch mal auf Unstimmigkeiten zurück, die es innerhalb des Kaders, innerhalb des Teams gibt. Und das mangelnde Selbstbewusstsein war eben etwas, was immer mal wieder, nicht nur von uns auch, angesprochen wurde. Jetzt kommt er rein und macht zwei Tore. So nach dem Motto, nee, ich weiß es besser, ich bin voll im Saft, ich bin da und wenn der Trainer und die Mannschaft mich braucht, dann funktioniere ich auch. Und das war natürlich ein Segen für den ersten FC Köln, für ihn selber auch. Millionenfach schon gesagt, jeder rauf und runter, dass die Stürmer Tore brauchen, um zu funktionieren, um Selbstbewusstsein zu haben. Und so ist es natürlich auch bei ihm. Und ich glaube, davon wird er auch die nächsten Wochen profitieren. Das wünsche ich ihm zumindest. Aber mal losgelöst von ihm und seiner Einwechslung beziehungsweise seinem Auftritt gestern, der wirklich gut war, war es in Summe natürlich auch kein gutes Fußballspiel. Also das war viel Kampf, viele lange Bälle nach vorne, viel einfacher Fußball.
Abschießkampf.
Irgendwie, ja, Langeholz, dann auf dem zweiten Ball und dann die Abschlusschance. Das war jetzt natürlich nichts für Fußballliebhaber, aber es ist auch völlig unwichtig, wenn man diesen Negativlauf aufhalten möchte und Punkte braucht, dann braucht es eben vor allem, ja, auch oft gesagt, ne, Mentalität, Kampfgeist, den Wille, das eben auch zu machen, auch die volle Überzeugung, nach einem Rückstand auch zurückzukommen und eben nach dem 1-1 nicht erstmal verwalten, sondern sofort aufs zweite Tor gehen. Und das haben sie wirklich gut gemacht, da muss man wirklich sagen, Chapeau. Ja, in Summe ein wichtiger Sieg, denn das war ja wieder so eine spannende Konferenz auch. Also da fiel das Tor für Heidenheim in Wolfsburg, plötzlich hatten die 15 Punkte, der FC lag zurück, dann waren es plötzlich nur noch 2 Punkte Differenz zum Relegationsrang, dann schießt aber Wolfsburg den Ausgleich, Köln geht in Führung, schon sind es jetzt 7 Punkte auf dem Relegationsrang. Also so eng sind die Dinger beieinander und ja, ich finde das spannend, Leti, was du gesagt hast, dass es für dich kein Endspiel war. Ich habe noch gedacht, boah, wenn das jetzt verloren geht, dann war es das für Kwasniok. Du sagst, nee, muss gar nicht so sein. Können wir gerne gleich mal aufgreifen, das Thema.
Ja, darf nicht so sein. Erstmal, Cedric, wir verstehen uns sehr gut, deshalb kann ich dir ruhig mal einen vor die Mütze hauen.
Ja,
von was redest du? Wir reden nicht von Bayern gegen Leipzig. Da spielt ein Aufsteiger gegen eine Mainzer Mannschaft, die gerade wieder einigermaßen sich gefangen hat. und versucht irgendwie mit neuem Spezialfußball alle hinter den Ball, mit einem neuen Trainer irgendwas zu erreichen. Und da erwartet man natürlich nicht, dass der FC die vollkommen auseinanderspielt. Das ist ja nicht so, dass du nach, ich glaube, 8 nicht gewonnenen Spielen einfach so frei aufläufst. Wir haben ja auch eben die fehlende Konstanz, die nicht genug Punkte. Aber um dann gleich mal auf das Thema Kwasniok zu kommen, halte ich jetzt für vollkommen falsch, das ist halt der Großteil der Fans. Da werden sie jetzt noch wieder einige Briefe schreiben. Aber das wäre dann weiter wursteln nach Schema F, wie es in den letzten 30 Jahren und speziell in den letzten 5 Jahren gewesen wäre. Das will ich nicht mehr mitmachen. Ich will einfach, dass wir auch einen Trainer haben, der was aufbaut, zusammen mit dem hoffentlich bald Sportvorstand Thomas Kessler, damit wir endlich mal auf lange Sicht den FC wieder konkurrenzfähig machen. Und deshalb unbedingt an Kwasniok festhalten. Und vielleicht habt ihr ja eine andere Meinung dazu.
Ja, Litti, du hast es schon gesagt, ich schlage da auch mit dir in eine Kerbe. Nach unseren Infos ist es ja auch so, dass Thomas Kessler kurz vor einer Verlängerung und einer Beförderung steht, also dann Sportvorstand beim 1. FC Köln wird. Wir haben ja in der letzten Folge hier schon darüber diskutiert, dass er über weite Strecken sehr ordentliche Transfers auch im letzten Sommer getätigt hat und vielleicht auch ein bisschen davon profitiert hat, dass er das Geld, was sein Vorgänger sparen konnte, dann auch ausgeben konnte. Das war für Thomas Kessler natürlich nicht schlecht. Nichtsdestotrotz muss man ja aus diesem Geld auch erstmal was Ordentliches machen. Und ich finde auch, der FC hat ja schon irgendwo einen spannenden Kader zusammen, der ja, wenn er ordentlichen Fußball spielt, wir haben es gesehen, oder auch mal Kampf spielt, wie Cedric es gerade gesagt hat, ne, da streiten sich die Geister, dann ja trotzdem irgendwie funktioniert und, glaube ich, nicht unbedingt auf den Plätzen 17 oder 18 wieder zu finden sein muss. Litti, mich würde noch mal von dir interessieren, diese ganzen letzten Wochen rund um Lukas Kwasniok, es wurde immer wieder diskutiert, dann gab es dieses Plakat gegen seine Person. Du hast dich ja gerade schon für ihn jetzt auch so ein bisschen eingesetzt. Ich glaube, der Sieg gestern tat ihm auch richtig gut nach diesen 8 sieglosen Spielen in Folge. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das so dieser typische Wahnsinn, der immer rund um den FC herrscht, so wie es bei so Vereinen wie Köln, wie Schalke auch irgendwie immer ist? Wann hört das endlich auf? Und kann das endlich aufhören, dass mal in Ruhe gearbeitet werden kann?
Ich habe ja 78 angefangen, das ist noch vor 100 Jahren. Da wart ihr noch, glaube ich, gar nicht so richtig da. Und seit 78 ging es da, egal, ob du oben, ob du unten standst, da war immer Riesenstimmung, manchmal gute, manchmal schlechte. Das ist einfach der 1. FC Köln und das ist auch ganz entscheidend für den Trainer. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und mal rausgesucht, seit 78 waren mehr als 40 Trainer, davon waren 30, die haben erstmal null Ahnung von dem 1. FC Köln gehabt, wie der funktioniert, wie die Leute da, wie der Verein auch geführt werden muss, wie man da reagieren muss. Und da sehe ich einfach auch Parallelen bei Kwasniok, Anfangszeit Weißweiler, dem das wirklich auf Deutsch scheißegal war, wie das Außenfeld reagiert hat, wie die Medien reagiert hat. Der hat sein Ding durchgezogen und der war davon überzeugt. Auch innovativ Christoph Daum, sehe ich auch Parallelen, weil er einfach da auch immer wieder, man sieht das auch an den Auswechslungen, das ist ja nicht einfach so, dass er dann welche reinschmeißt und dann einfach so, einfach mal auf gut Glück hofft. Das wird umgestellt auf eine Viererkette. Da sind Spieler auf festen Positionen. Idee mit Bülter hinter den Stürmer, der ist auf einmal aufgelebt. Das war der beste Bülter, den ich gesehen habe bis jetzt. Du brauchst natürlich ein Quäntchen Glück. Du brauchst natürlich auch mal, nachdem Ache wirklich Pech gehabt hat, auch nicht immer gut gespielt hat, dann brauchst du auch mal natürlich so ein Quäntchen Glück. Das gehört dazu. Aber man sollte eben nicht das an so viel an Punkten festmachen. Ich bin jetzt ganz zufrieden. Wir haben ja eine Phase, ihr habt ja bei, ich glaube, müssen wir da die Überleitung schaffen zu Sky 90, dass ihr heute
immer gerne
den ehemaligen Sportchef da hattet. Und da muss man ja auch mal, ich will ja auch mal was Positives über ihn sagen. Er hat ja auch als Betriebswirt hat er da natürlich finanziell gute Arbeit geleistet. Sie haben der Verein hat wirklich auch da sich so ein bisschen gesund geschrumpft. Aber man muss wirklich auch sagen, die sportliche Messlatte war zu hoch für ihn. Das war einfach zu schwierig. Das hat er auch nicht eben in der Weise hingekriegt. Das sieht man ja auch an den Einkäufen. Und deshalb bin ich ganz zufrieden, dass das jetzt harmoniert und der Verein oder die Mannschaft begeistert. Du hast die, also ich habe ja jede Woche, bin ich nah am Herzinfarkt. Bei jedem Spiel, egal, es ist immer auf das Messer schnell. Der FC kann gewinnen, der kann verlieren. Und natürlich hofft man, dass dann in den nächsten Jahren die Mannschaft sich so entwickelt, dass da auch wirklich dann Konstanz reinkommt. Aber man sieht das auch an den jungen Leuten. Simpson Pusey zum Beispiel hinten, der Junge, der hat mir richtig gut gefallen. Aber der Trainer hat auch Mut. Der hat dann, ich weiß nicht, Özaka oder so, also Özaka hat er ausgewechselt, weil der einfach zu, auf Deutsch, lahmarschig von hinten rausgespielt hat, aber den Rhythmus rausgenommen. Und das ist ein Punkt, was der FC unbedingt machen muss. Permanent das Tempo hochhalten, nach vorne spielen. Dann kriegst du auch mal ein Gegentor, aber insgesamt hat man auch in der zweiten Halbzeit gesehen, der FC gehört nach vorne und nicht nach hinten.
Ja, also ich finde das ja toll, wenn ein Verein es wirklich mal schafft, auch gegen alle Widerstände hinweg an einem Trainer festzuhalten und das dann so zu machen, wie du das gerade gesagt hast, Pierre. Aber also das ist jetzt nur mein Blick. Du bist da wahrscheinlich dann doch noch mal deutlich besser drin in der ganzen Thematik des FC Köln. Aber mein Blick von draußen drauf ist, dass das ein Club ist, der das nicht aushalten kann. Also ich sage mal ein anderes Beispiel. Wenn ich Heidenheim bin und Frank Schmidt da an der Seitenlinie sehe, ich glaube, das ist immer mit eingepreist, dass es auch wieder runtergehen kann und dann bleibt der Trainer und dann geht es vielleicht perspektivisch mit dem wieder hoch in die erste Liga und wenn nicht, dann macht man mit Frank Schmidt halt in Heidenheim in der zweiten Liga weiter. Früher war das auch beim SC Freiburg so, mittlerweile sind die Ansprüche da auch gestiegen, aber das war auch so ein Club, der das mit eingepreist hat, dass es auch mal nach unten gehen kann. Der wollte für etwas stehen, für eine Art Fußball, die er da durchgesetzt hat im Breisgau und wenn es nicht funktioniert, ja gut, dann bricht deswegen da nicht die Welt zusammen. Das ist natürlich bei großen Vereinen, so sehe ich das, ein Stück weit anders. Also du hast gerade die Negativstatistik angesprochen, es waren sogar 9 Spiele ohne Sieg, 2 Unentschieden, 7 Niederlage, weil die unter der Woche das 1-3 gegen die Bayern, vergisst man mal schnell, aber das fand ja auch noch statt, das Spiel, wo sie zum Teil auch sehr ordentlich gespielt haben, muss man auch mal sagen. Klar, dann drohst du wirklich wieder so richtig unten reinzurutschen. Und wärst du gegen Mainz jetzt mit 0 Punkten raus, dann wäre das schon ein verheerender Negativlauf. 9 Spiele ohne Sieg, davon nur 2 Unentschieden, 7 Niederlage. So wäre es dann gewesen. Nee, Quatsch, jetzt habe ich mich vertan. 10 Spiele ohne Sieg wären es dann gewesen. Und dann steckst du plötzlich unten drin, obwohl du ja so einen tollen Saisonstart hattest. Und ich glaube, das macht das Umfeld so nervös, dass sie sagen, na gut, es ist fast schon ein Stück weit alternativlos, weil die komplette Mannschaft können wir nicht wechseln. Also muss der Trainer wieder dran glauben. Das sind ja die Mechanismen, die dann permanent greifen. Obwohl ich als Fußballromantiker natürlich bei dir bin und sagen, nee, haltet auch bei einem großen Club mal so eine Phase auf, glaubt mal dran, habt mal eine Philosophie, zieht die durch, auch wenn es mal schief geht. Natürlich wäre das wünschenswert, aber mir fehlt die Fantasie, dass das bei einem Club mit dieser Strahlkraft funktioniert. Deswegen bin ich ja froh, dass es gestern geklappt hat mit dem Sieg und damit erstmal so ein bisschen wieder Ruhe drin ist.
Es ist ja auch ein bisschen hätte Fahrradkette, ne? Wie du gerade sagst. Sie haben das Ding gezogen. Am Ende ist ja auch egal wie, gerade wenn du dich ja im Abschiedskampf befindest. Ich glaube, dann zehrst du ja einfach von 3 Punkten, ne? Und ob du die dann spielerisch extra Klasse geholt hast oder ob du die erkämpft hast zu Hause, das ist ja erstmal, glaube ich, völlig wurscht, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig tatsächlich. Im Abschiedskampf, da brauchst du einfach diese Punkte zum Überleben. Was mich nochmal interessieren würde, Cedric, wir haben ja auch unter der Woche jetzt davon gesprochen, ne? Bayern München, Bonusspiel in Anführungsstrichen, wobei sie sich sehr gut verkauft haben, geführt haben, lange viel richtig gemacht haben, wo ich auch überrascht war und gedacht habe, also, dass sie dann doch auch mit so einem Gegner so mithalten können, dass sie Fußball spielen können, dass sie aktiv sind. Das hat mich positiv überrascht. Pierre, hat dich das positiv überrascht? Also hast du da, auch wenn sie am Ende natürlich verloren haben und wir wissen, die Bayern, wenn sie einen machen, dann machen sie meistens auch ein zweites und ein drittes Tor. Fandst du die Art und Weise, wie der FC da aufgetreten ist, gerade auch in Sachen Mut, gerade auch in Sachen Herangehensweise, dann doch schon positiv überraschend gegen die Bayern?
Wir haben ja schon im Pokalspiel auch das Spiel Bayern gegen, also Köln-Bayern gehabt, hat sich der FC auch sehr gut verkauft. Ist natürlich etwas einfacher. Gut, Leipzig wird mir jetzt wieder nicht beipflichten können, aber muss gegen Bayern natürlich 90 Minuten top spielen und das hat der FC nicht gemacht. Die haben dann auch das Tor dumm kassiert, den Ausgleich und da fehlt natürlich noch, da ist ein Unterschied zur absoluten Top-Klasse und Bayern ist ja nochmal eine Klasse stärker als alle anderen 17 Mannschaften. Aber die haben mich nicht unbedingt überrascht, weil die haben gute Spieler drin. Es ist bloß so, dass natürlich, was wir eben schon gesagt haben, die Konstanz fehlt, auch in den entscheidenden Momenten vielleicht das Zweite zu machen, dann die Abgezocktheit. Aber was willst du jetzt von so einem El Mala verlangen? Der hat letztes Jahr noch bei Viktoria Köln unter Olaf Janssen so ein bisschen dritte Liga mal schnuppern können. Wenn wir noch mal trainieren, dann können wir auch noch mal da spielen. Also das ist vollkommen was anderes. Und dann erwartet man von dem Jungen, dass der jedes Ding reinschweißt. Hat er schon genug reingetan und genug getan. Und ich fand auch gestern auf 90 Minuten gesehen, war das eine ordentliche Leistung bis zur 90. durchgehalten. Ich will so eine Mannschaft in 3-4 Jahren sehen, die dann nicht nur mal kurz überraschend gut gegen Bayern spielt, sondern konstant sich unter den ersten 6-7 immer aufhält. Und das ist möglich. Wir haben eine Entwicklung bei Freiburg, weil Cedric hat es gerade angesprochen, gesehen. Die haben sich Stück für Stück nach oben gearbeitet. Funktioniert aber nicht so beim FC, weil einfach die Erwartungshaltung zu groß ist. Also über 140.000 Fans. Auch Frank Schmidt macht Riesenarbeit bei Heidenheim, die wirklich mit wenig Mitteln immer wieder, ist auch nicht Glück, die wirklich auch, der hat eine Mannschaft zusammen, die sich immer wieder auch dann aufrafft und immer wieder auch Punkte holt. Aber die, wie du sagst, Selig, die Geduld ist natürlich nicht da. Und jetzt würde ich das gerne mal umdrehen und sagen, hör mal zu, die Trainerwechsel haben da auch nichts gebracht. Ob das jetzt Timo Schulz war oder dann Gerd Struber, den ich eigentlich ganz gut fand, dann musste man Funkel holen, um den noch den Aufstieg zu retten, ja. Aber wenn du dann mal die Liste durchgehst, über 40 Trainer seit 78, dann muss man auch mal überlegen, Mann, da waren aber auch ein paar Pfeifen dabei, in Anführungsstrichen, passend zum FC. Das waren gute Trainer, aber die passen einfach nicht zum FC. Und das ist entscheidend. Und Cedric, wenn du jetzt einen neuen Trainer holen musst für Kwasniok, das sind ja auch nicht alle, da kommen dann wieder die gleichen Namen. Vielleicht holt man Stöger nochmal zurück oder so, weiß ich was. Ich glaube, die Kombination Kessler-Kwasniok klappt. Neuer Vorstand ist da mit Stobbe und Albermann und Sobek und ich glaube einfach, dass die auf dem richtigen Weg sind und die sollen sich, hoffentlich lassen sich davon nicht abbringen.
Ich finde es sehr spannend. Litti, du hast es gerade schon reingeworfen. Wir reden hier jede Woche über Said El Mala und sprechen immer wieder darüber, ja, jetzt hat er gespielt, jetzt hat er nicht gespielt, jetzt hat er gespielt. Jetzt ist es so, dass er in der Startelf stand, zum zweiten Mal hintereinander. Und jetzt können wir ja mal so ein bisschen, finde ich, auch drüber sprechen, hat sich das gelohnt? War das der richtige Schritt? Cedric, erstmal an dich die Frage. Wir haben jetzt immer wieder rauf und runter diskutiert. Bist du nach wie vor der Meinung, er muss jedes Spiel machen? Und wie hast du ihn gesehen, jetzt unter der Woche vor allen Dingen auch?
Ja, ob er jetzt jedes Spiel von Anfang an machen muss, das weiß ich nicht. Pierre hat es gerade angesprochen, der hat letztes Jahr noch dritte Liga gespielt, 34 Spiele am Stück in der ersten Liga von Beginn an, wäre vielleicht dann doch ein bisschen viel. Und außerdem ist er ja auch noch jemand, der so ein Stück weit geführt werden muss. Und deswegen ist es vielleicht hier und da ja schon noch mal richtig, ihn rauszulassen. Aber in Summe ist es natürlich eine Bereicherung, wenn er von Anfang an spielt. Wenn er seine 100% abrufen kann. Und das konnte er gegen die Bayern, das konnte er gegen Mainz, fand ich. Hat sehr mannschaftsdienlich gespielt. Man merkt natürlich auch immer, es geht gar nicht mehr so sehr um die brillanten Aktionen, die er hat oder nicht hat. Es geht eben darum, dass wenn er auf dem Platz steht, immer mal mehr auch als nur einen Gegenspieler bindet. Und das schafft wieder Räume für die Mitspieler. Und das, finde ich, macht es so wertvoll für den ersten FC Köln, ihn von Anfang an zu bringen. Ja, und ich glaube, gegen Mainz hat er ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Er hat dann auch einen schönen Abend noch gehabt. Ich war gestern in Düsseldorf, Octagon-Kampfsportveranstaltung, da war er auch. Saß neben Nico Schlotterbeck, hat er dann einen schönen Abend gehabt. Ein paar Meter weiter saß Gregor Kobel noch mit Emre Can. Also die gehen auch gerne mal zum Kampfsport, die Jungs. Und da ist vereinsübergreifend wohl auch die ein oder andere Freundschaft da. Und ja, also um deine Frage zu beantworten, ihn in seiner aktuellen Verfassung von Anfang an zu bringen, finde ich, ist absolut richtig. Leti, dein Kommentar dazu? Siehst du das auch so?
Ja, auf alle Fälle. Das sagst du genau richtig. Spieler zu binden. Wir haben gestern war auch eine taktisch sehr interessante Sache zu sehen. Costa, der ja eigentlich bei Mainz auf der rechten Seite spielt, der ist teilweise nach vorne gekommen und man hat den so ein bisschen aufgefangen. Das heißt also, El Mala hat zwar die Position gehalten, aber links vorne. Und das war sehr interessant. Er hat auch nach hinten gearbeitet, aber die Mannschaft, also oder sagen wir mal, er ist so integriert in die Mannschaft, dass man auch für ihn Räume zumacht, weil man genau weiß, der Junge, den willst du nicht alleine eins gegen eins lassen als gegnerische Mannschaft. Und deshalb hat er auch eine Riesenaktion dann nochmal als er in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht mehr, wem entwischt ist, aber da hat er eine Riesenchance gehabt. Also insgesamt ist er immer wieder ein Gefahrenherd und der hat mich erstaunt, dass er oft auch sehr einfache Bälle spielt. Das heißt also, du würdest jetzt denken, ey Junge, ich wäre da jetzt gegen drei Mann gegangen, aber das macht er nicht. Also der hat jetzt auch ein Gefühl dafür, wann er wirklich seine Aktionen fahren kann und das schreibe ich dem Trainer zu. Das entdeckst du nicht immer selber. Also früher hat mir der Trainer auch gesagt, darum hat mir auch gesagt, hör mal zu, lass dich mal ein bisschen fallen oder mach dies oder das. Und das ist ja auch nochmal eine Sache, die man Kwasniok auch, die für Kwasniok verantwortlich ist. Er hat aus Kaminski einen Spieler gemacht, der auf vielen Positionen wirklich gut spielen kann. Er kriegt jetzt Ache, der ja Zweitligaspieler war, der Kaiserslautern, Fürth und so, aber der jetzt auch langsam sich entwickelt und auch eine Waffe wird. Bülter, der immer mal wieder hoch und runter gespielt hat, aber nie permanent gute Leistungen. Wenn der Junge gesund ist, ist er eine absolute Bereicherung. Und dann zaubert da mal kurz so ein Jungen oder hat der Kessler aus dem Hut gezaubert, den Pusey. Wer ist der? Simon Pusey, glaube ich, oder so.
Simpson, ja. Pusey, genau.
Simpson Pusey, Entschuldigung. Und sie hat verschiedene Möglichkeiten. Im Defensivbereich, wir haben gestern noch Ausfälle gehabt, Martell war nicht dabei. Also da wächst, glaube ich, schon was Gutes heran.
Aber ganz kurz nochmal gefragt, Liddy, der junge Pierre Littbarski und der junge Said El Mala, da gibt es schon große Ähnlichkeiten, oder? Dieser Freigeist mit ganz viel Genie auf dem Platz.
Ich wäre gern so schnell gewesen wie der Junge, der ist ja schnell wie ein Pfeil. Mein linker Fuß war besser, da kann er noch dran feilen, weil er dann noch mehr war. Variabilität hat, yes. Auf der linken Seite. Er kann bis jetzt den Ball nur flach reinhauen, so einen flanken Kurvenball wie früher Manny Kals oder so mit dem linken Fuß wäre auch noch ratsam. Da kann er sich noch weiterentwickeln. Insgesamt natürlich wird er die gleichen Probleme haben, die Balance zwischen Risiko und Ballverlust oder Jubel, ja, und das musst du immer so, den Spagat musst du immer fahren. Ich hoffe, der behält seine Unbekümmertheit sehr lange und das kann er am besten beim FC, also Junge, erstmal noch 2 Jahre beim FC bleiben, mindestens.
Das wäre stark, ne?
Soll er mit zur WM?
Auf alle Fälle. Ich würde Karl und El Mala mitnehmen. El Mala ist einfach einer, den kannst du wirklich die letzten 20 Minuten reinschmeißen. Der macht sich da keine Gedanken, ob auf der anderen Seite ein argentinischer Weltklasseverteidiger steht. Der geht einfach drauf los. Und da weiß der Nagelsmann genau, was er an ihm hat. Und ich glaube, dass der, also ich kenne keinen anderen Spieler, welche Spieler würden da noch in Frage kommen? Ja, vielleicht Leveling oder so. Sané finde ich auch nicht mehr, weil der hat auch den Zenit überschritten, nach meiner Meinung. Also El Mala wäre der perfekte Einwechselspieler.
Nehmen wir so mit, glaube ich. Können wir alle unterschreiben. Ich würde ihn auch gerne bei der WM sehen und ich bin mir auch zu mittlerweile 90% sicher, dass das passieren wird, so wie der Junge sich aktuell auch auftut. Ihr habt es beide gerade super analysiert. Was ich noch ganz spannend fand, jetzt auch nach dem Mainz-Spiel, Lukas Kwasniok hat da ein Interview gegeben und da wurde da vom Kollegen, ich glaube es war vom ZDF, für Sportstudio nochmal drauf angesprochen, ja, der Druck war ja groß die letzten Wochen, jetzt diese Sieglos-Serie. Was hat das auch mit dir als Person gemacht? Und was mir bei Lukas Kwasniok immer wieder auffällt, er weiß das ja immer wieder von sich. Ne? Er sagt immer wieder, ja, einzelne Personen interessieren ja gar nicht so. Es geht hier um den ersten FC Köln, es geht um einen riesengroßen Verein, wir wollen, dass dieser Verein erfolgreich ist. Was mit mir ist, ist völlig egal. Cedric und auch Pierre, ich denke da immer so, wenn ich sowas höre, ja, einerseits hat er recht, der Verein steht über allem, der Verein ist groß, aber ist das nicht manchmal auch so ein bisschen, ich sag mal, Plänkelei, dass man das so von sich weiß und so, ja, der Verein ist so groß, um mich geht's hier gar nicht. Also dem wird doch schon so ein bisschen vielleicht auch, ich sag mal, nach so vielen Spielen ohne Sieg die Flöte gegangen sein, oder?
Sag ruhig, Pierre.
Nee, mach du mal, ich mich interessiert, was du sagst.
Okay, ja, es ist wirklich schwierig, Marlon. Also ich will ihm das unbedingt glauben und deswegen tue ich das auch am Ende. Natürlich haben wir aber auch in der letzten Folge so ein paar Dinge besprochen, nicht nur was den Trainer, sondern eben auch was den einen oder anderen Spieler angeht, wo wir Dinge rausgespürt, rausgelesen haben, wo wir gesagt haben, na, da spielt das Ego dann vielleicht dann doch die etwas größere Rolle in dem Moment als das Gemeinwohl für das Team oder den Verein. Da haben wir ein paar konkrete Dinge nennen können. Ich will das jetzt nicht wieder alles aufführen. Aber es gibt immer mal wieder die Situation, dass man das Gespür hat, oh, ist das nicht ein Ego-Trip? Ne? Ich pack's noch mal ganz kurz aus, nur dass wir ein Beispiel haben. Waldschmidt sagt, ich habe zu wenig Spielzeiten und sinngemäß irgendwie Kommunikation mit dem Trainer manchmal ein bisschen schwierig oder ich verstehe manche Sachen nicht. Als Reaktion, so kann man es zumindest lesen, wird er dann nicht mitgenommen zum Spiel in Heidenheim. Das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. Natürlich weiß man bei keinem dieser Dinge, ist das wirklich so oder nicht. Aber wenn sich solche Kleinigkeiten in Anführungsstrichen häufen, dann hat man schon das Gefühl, naja gut, also so ganz von der Hand zu weisen, ist das ja dann doch nicht, dass hier und da vielleicht mal mehr nach Ego als nach dem Gemeinwohl des Vereins gehandelt wird. Das ist so ein bisschen das. Aber in Summe glaube ich schon, dass er mehr und mehr für sich versteht, was der 1. FC Köln den Menschen in der Stadt, in der Region bedeutet, was für eine Strahlkraft der Verein hat, was für eine Wucht der Verein hat, inwiefern dieser Verein ein völlig anderer ist als der SC Paderborn oder der 1. FC Saarbrücken, wo er auch Trainer war und schon auch merkt, also das ist eine Wucht, die steht natürlich über allem. Deswegen am Ende des Tages möchte ich ihm das glauben.
Im Endeffekt ist das eigentlich unwichtig, weil du musst sehen, dass sich eine Mannschaft entwickelt. Natürlich ist der Gradmesser, man sagt ja immer, wie ich, Trainer sind sehr schwer zu beurteilen. Man kann sie nur an den Punkten, was sie geholt haben über die Jahre, beurteilen. Ja, also Jupp Heynckes war ein guter Trainer, weil er halt mit Bayern Champions League gewonnen hat, weiß ich was, oder Pep Guardiola oder was. Aber für uns ist es natürlich schwierig zu sehen, auch zu analysieren, ist das jetzt Ego oder ist das mehr auf die Mannschaft bezogen? Eine Sache ist klar, ich war auch jahrelang Trainer. Dich lieben immer genau 11 Spieler, nämlich die ersten 11. Alle anderen sind sauer und die zu Hause bleiben, die sind noch saurer. Die rotten sich dann am Sonntagmorgen in Gruppen zusammen, laufen zusammen aus und schimpfen über den Trainer. Das ist ganz normal. Das ist einfach, in diesem Fußballbereich ist das so. Das Entscheidende ist aber, dass das auch Entscheidungen sind, wo einer nicht total abgekapselt wird. Denn man sieht ja, wir haben gestern die Szene, als Waldschmidt reinkam, dann haben die sich mal kurz besprochen und dann kann man wieder sagen, ja, vielleicht war das auch sein Ego, wollte er zeigen, jetzt nehme ich den Jungen rein und nehme ihn in den Arm. Aber im Endeffekt, das werden ja heutzutage mehr die Spieler interviewt, die nicht spielen, weil man da die besseren Stories rauskriegt. Aber im Endeffekt, wenn die Mannschaft funktioniert und wenn du jetzt mal siehst, es waren einige Szenen ganz zum Schluss, letzten 5 Minuten, da grätscht der Lund an der Außenseite. Das ist jetzt auch nicht keine Stimmungskanone, aber auf einmal bringt er die Faust. Ja? Das sind so kleine Anzeichen für mich, da stimmt das in der Mannschaft. Wir haben 2 Situationen gehabt, wo Schwebe nachher gut hält, aber wo er vielleicht nicht die richtige Entscheidung beim Rauslaufen getroffen hat. Und trotzdem kommen gleich die Spieler hin und klatschen die auch ab. Ja, das ist ja auch, haben wir gestern bei Bayern zum Beispiel auch gesehen. Bei Bayern, der Kimmich, wie der auf den Neuer zugerannt ist. Und diese Stimmung, die sind ja nicht Erste, der 1. FC Köln, sondern die hängen so im Mittelfeld drin und trotzdem entwickeln die diese Begeisterung. Und das haben die gemerkt und das hat der Trainer auch gemerkt. Und das ist für mich viel wichtiger, als ob der Trainer jetzt mehr egoistisch entscheidet oder nicht, ist nicht so wichtig für mich.
Finde ich spannend.
Für mich auch nicht, bis zu dem Punkt, wo es eben dem Verein schadet oder wo es dann sportlich negative Konsequenzen hat. An dem Punkt, und da wird es dann schon kribbelig. Und wir haben es ja gerade mehrfach thematisiert, vor dem Mainz-Spiel 9 Spiele, davon 7 Niederlagen. Und da gab es schon die ein oder andere Situation, wo man gedacht hat, vielleicht ist da ein bisschen zu viel Ego und das wiederum kostet sportlichen Erfolg. Und ja, ne, solche Themen tun sich dann eben auf. Aber um das jetzt auch nochmal harmonisch abzuschließen, dieses Thema, unter der Woche das Spiel gegen die Bayern war gut, gestern wurde gewonnen und das zeigt, dass man offensichtlich sich da als Team so zusammengefunden hat, dass es wieder funktioniert.
Absolut. Und ich denke auch, um das noch abzuschließen, diese Herangehensweise dieser beiden Spiele und auch Lukas Kwasniok, der sich auch hingestellt hat vor dem Mainz-Spiel und gesagt hat, dieses Mainz-Spiel, die Herangehensweise da, die ist nicht großartig anders als gegen Bayern München oder auch als gegen Heidenheim oder Co., weil am Ende ist ein Bundesligaspiel immer noch ein Bundesligaspiel. Ja? Und da musst du immer 100% gehen. Sonst hast du in der Bundesliga, egal gegen welchen Gegner, deine Probleme. Und ich finde, das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Und das kann sie, glaube ich, auch nur umsetzen, wenn mit dem Trainer alles stimmt, wenn mit dem Trainer zwischen Trainer und Mannschaft alles funktioniert. Und das hat mich für ihn gefreut, muss ich sagen, dass er jetzt auch dieses Erfolgserlebnis wieder hatte, weil irgendwo, na, wir haben am Anfang der Saison immer viel diskutiert, ist das jemand wie Baumgart, der springt auch so viel rum. Ich finde, er ist ganz anders als Steffen Baumgart. Und wir hören ja auch immer wieder aus der Mannschaft von Spielern, dass der eine Trainer mit dem anderen gar nicht vergleichbar ist, weil er inhaltlich auch ein ganz anderer Trainer ist, weil er der Mannschaft unglaublich viel gibt. Und ich finde, das beweist Lukas Kwasniok jetzt gerade wieder in dieser Phase, in der er 2 gute Spiele in dieser Woche hatte. Das gegen die Bayern, das verlierst du halt leider auch manchmal, wenn du ein sehr gutes Spiel gemacht hast. Das wissen wir alle, da reicht das manchmal nicht. Aber vor allen Dingen gegen Mainz jetzt, finde ich, das hat ihm richtig gut getan. Deswegen, ich bin bei euch. Ich habe mir diese Frage so gestellt, als ich dieses Interview dann hörte, wie er das meinte. Aber am Ende des Tages, glaube ich, sind sie echt auf einem guten Weg. Und Litti, du hast es ja auch gesagt, da muss jetzt Konstanz rein. Ich glaube, das ist jetzt das alles Entscheidende, dass der FC da wirklich in den nächsten Monaten sich stabilisiert, in der Liga bleibt und dann peu à peu es schafft, etwas aufzubauen, eine Kontinuität aufzubauen. Am besten, und da bin ich auch voll wieder bei dir oder sogar bei euch beiden, mit Thomas Kessler als Sportvorstand und dann eben auch mit Lukas Kwasniok als Trainer. Das verkörpert, was man sich ja eigentlich schon trotzdem dann auch irgendwie wünscht als Trainer dort und vor allen Dingen auch die nötigen Cojones, sagt man heutzutage, die nötigen Eier hat, sich auch mal dahin zu stellen und einfach mal zu sagen, wie es ist. Ne? Und deswegen, mir hat das auch ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Haken wir das mal ab. Ich finde, wir haben jetzt viel über Sportliche auch gesprochen. Sieht gut aus wieder, Gott sei Dank auch in der Tabelle. Diese 7 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, die tun natürlich enorm gut. Wollen noch kurz zu dir kommen, Litti, denn der ein oder andere, das haben wir schon im Vorfeld gemerkt und gehört, weiß ja gar nicht, was Pierre Littbarski eigentlich gerade so macht. Vielleicht erzählst du einfach mal, was sind aktuell eigentlich so deine Projekte? Hast du auch noch FC-Bezug? Nimm uns doch gerne mal so ein bisschen mit in deine Welt aktuell.
Ich war vor 3 Tagen bei Peter Neururer, Peters Ecke. Da haben wir so ein Event gehabt und da hat mich einer gefragt, sag mal, warum was ist denn mit den Altinternationalen und willst du nicht auch was machen? Und da habe ich dem so ein bisschen schnöde einen Fan geantwortet, nix, weil ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Ich habe nicht mehr die Geduld, mich mit Spielerberatern und auseinanderzusetzen, wenn ein Spieler mal eine Woche nicht gespielt hat. Kleine Details, wo Thomas Kessler zum Beispiel, der hat da irgendwie, der auch gestern wieder, der hat das mit einer Gelassenheit dann auch kommentiert, auch die Reaktion, der ist nicht rumgesprungen, ich wäre wahrscheinlich rumgesprungen wie ein Verrückter. Ich passe da nicht rein in die Zeit. Ich habe eine Meinung zu der Mannschaft und die werde ich auch kundtun. Aber ich habe andere Sachen zu tun. Ich mache nebenbei einen Suzuki-Podcast, wo ich ein bisschen mehr auch vielleicht auch mal das Nicht-Sportliche, auch mal ein bisschen was aus Japan erzähle, weil ich Japan-Bezug habe. Ich bin mit meinem Ausstatter-Hikes in Japan unterwegs, wo ich natürlich viel bessere Kontakte habe als vielleicht auch in Deutschland, weil ich einfach da in den letzten Jahren war. Ich halte Vorträge, wie man Weltmeister wird. Cedric, das wäre doch mal was. Hä? Wir beide, ja. Wie man Weltmeister wird. Ja,
ja,
einfach
absolut.
Auch mal so. Also ich mache auch das, was mir Spaß macht. Ich habe nicht die Ambition, irgendwie in den Trainerbereich reinzukommen. Höchstens in Japan. Das würde mir nochmal Spaß machen, weil die einen anderen Ansatz haben.
Litti, also ich kann nur erzählen, wie man deutscher Meister wird und da auch nur im Judo. Du bist Weltmeister, also ich könnte dich dazu interviewen, aber du musst es erzählen, du müsstest den Input liefern, aber da können wir gerne was machen. Würde mich sehr freuen. Jetzt muss man dazu sagen, du bist ja ein bescheidener Mensch. Tatsächlich bist du ja in Japan Legende. Also das habe ich mir schon von mehreren Leuten erzählen lassen, dass man da eigentlich gar nicht durch die Stadt gehen kann, ohne dass es permanent heißt, hier mal ein Foto, da mal ein Autogramm und so weiter und so fort. Weil du eben damals unglaublich viel also hast dich in die Herzen der Japaner gespielt und hast eben auch viel, muss man dazu sagen, viel für die Entwicklung des japanischen Fußballs getan. Ist natürlich immer blöd, wenn man selber drüber sprechen muss, aber da kommst du jetzt nicht raus aus der Nummer. Deswegen vielleicht mal so ein paar Ansätze. Der japanische Fußball, das wissen wir mittlerweile auch in Deutschland, hat sich extrem entwickelt. Können mit den Europäern mehr als mithalten, spielen richtig guten Fußball. Und du hast eben in den Anfängen dieser starken Entwicklung jetzt in den letzten Jahren viel mit dazu getan. Wie lief da die Zusammenarbeit mit den Japanern?
Ich bin 93 rübergekommen und die haben gleich gemerkt, dass ich da auch einen Draht zu den Spielern, zu den Fans habe, dass ich da gut reinpasse. Und ich bin dann in das Komitee reingekommen für die für das Beschaffen der Weltmeisterschaft für 2002. Das heißt also, ich war da in einem Komitee drin, wo wir uns engagiert haben, Pläne geschmiedet haben, wie kriegen wir den Fußball, wie machen wir den Fußball interessanter. Und ich habe ja 2 Jahre bei Jeff United gespielt, habe dann nochmal ein Jahr als Jugendtrainer, habe da meine Erfahrung so ein bisschen gesammelt, aber habe nebenbei immer noch auch ein bisschen mit dem damaligen Präsidenten Kawabuchi zusammengearbeitet, um einfach auch vielleicht auch Input aus Deutschland einzubringen, ob das die Vereinsbildung ist, wie die Jugendvereine aufgebaut sind, wie es mit den Akademien abläuft, und die Japaner haben alles nachgemacht. Und ich plane eigentlich eine Doku, wo das Thema ist, warum ist Japan in den letzten 20 Jahren viel besser geworden und auf Augenhöhe mit Deutschland, und Deutschland fast stagniert ist in der Entwicklung. Und das ist für mich das Interessante. Die haben wirklich, also als ich da war, haben die Gegenspieler noch nach Autogrammen gefragt während des Spiels, und jetzt auf einmal hätte ich gerne ein Trikot von Doan oder so. Also die haben sich wirklich, weil die echt fleißig sind, die wissen, was denen fehlt, die fragen nicht, warum muss ich was machen, sondern die fragen, wie kann ich besser werden? Und das ist ganz entscheidend für den Sport, und darum sind die Japaner so gut. Und ich die sind einer meiner Geheimfavoriten, vielleicht unter den letzten vier. Also wäre für die eine grandiose Sache, aber die haben wirklich sich toll entwickelt. Übrigens noch eine Gratulation, das ist eine private Sache. Ich möchte das gern an Jeff United, ist nach 17 Jahren wieder aufgestiegen. Das ist mein Club gewesen und da bin ich auch involviert. Da haben wir auch jetzt eine vielleicht zukünftig lustige Kampagne, die zu meiner körperlichen Situation passt. Wir werden Walking Football weiter etablieren. Das haben die Japaner gerade für sich entdeckt und Jeff United ist einer der Vorreiter. Also auch ein interessantes Thema. Und deshalb also bin ich da natürlich auch ein bisschen mehr unterwegs, weil ich da einfach auch die besseren Drähte zu den Leuten habe.
Genau, und vielleicht noch abschließend, um die Brücke wieder auch zum 1. FC Köln zu schlagen. Du bringst da auch für den 1. FC Köln, korrigiere mich gerne, einiges auf den Weg, Stichwort Partnerverein, Stichwort Spieler, die vielleicht dann eben auch perspektivisch mal in die Bundesliga oder eben auch konkret zum 1. FC Köln wechseln können. Es gibt eine Instagram-Seite des 1. FC Köln in Japan, wo eben auch da viel Content produziert wird. Das heißt, du tust auch was, dass die Fanbase des 1. FC Köln in Japan wächst. Vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was dazu.
Ja, so, du bist schon weiter, als ich es weiß. Okay. Wir haben mal angedacht mit Präsident Stobbe, ob ich da irgendwas helfen kann. Wir haben ja auch, Marc Uth ist ja zum Beispiel da schon so ein bisschen unterwegs und ob ich ihn ja vielleicht in irgendeiner Weise unterstützen kann. Das ist aber noch in weiter Entfernung, aber ich hätte ein paar interessante Ideen. Wir haben ja selber, der FC kam 94, also ein Jahr später, nachdem ich rübergegangen bin, selber rüber und wir haben ein Spiel da organisiert und du musst einfach als Mannschaft da auch Präsenz zeigen, damit die Leute auch so ein bisschen die Mannschaft sehen. Und wir haben jetzt Spieler drin, die auch interessant sind. Also es ist ja nicht nur Said El Maler, wir haben ja viele Spieler, die auch interessant sind. Und jetzt würde sich so richtig lohnen. Jetzt muss man mal gucken, wie das jetzt in den nächsten, vielleicht mal im nächsten Winter oder so, ob man da was angehen kann. Aber da sind wir wirklich noch am Anfang der Gespräche.
Der 1. FC Köln setzt da auf dich, ne, dass wir gute Japaner kriegen in die Domstadt.
Oh, jetzt machst du mir Druck, du. Der Druck ist enorm. Mit 65 musst du den erstmal wegstecken.
Ja, nein. Alles mit Spaß und Freude. Und so wie es passt, natürlich.
Total. Ich finde das super interessant. Wie ist das denn, wenn man so einen Japan-Bezug hat? Und du bist ja auch sehr oft da. Jetzt, du hast sie gerade schon so ein bisschen als Geheimfavorit sogar noch herauskristallisiert. Ich glaube das auch, weil sie immer unfassbar spannende Spieler auch irgendwie haben, weil sie, glaube ich, auch von einem Teamgefüge leben, habe ich immer so das Gefühl. Ne? Auch wenn sie dann mal gegen Deutschland gewonnen haben in der Vergangenheit oder so. Das wirkt ja immer alles so. Zweimal sogar, genau. Das wirkte so harmonisch alles, ne, irgendwie. Und ich denke immer, der Erste, der mir einfällt, ist immer Shinji Kagawa, unweigerlich, weil der, glaube ich, in der Bundesliga in den letzten Jahren vielleicht von allen Japanern die größten, glaube ich, Fußspuren hinterlassen hat, weil ein unfassbarer Fußballer auch war. Pierre, wie ist das so, wenn jetzt Japan gegen Deutschland spielt? Ist dein Herz da schon ganz klar für Deutschland? Oder bist du schon so ein bisschen, dass du sagst, oh, ich gönne denen das eigentlich schon? Das würde mich mal interessieren.
Ich habe bei der Weltmeisterschaft mit Suzuki-Angestellten und dem Präsidenten zusammengesessen. Und wir haben das Spiel Deutschland gegen Japan gesehen. Und ich bin natürlich, ich unterstütze die Deutschen. Aber wenn die Japaner so spielen, wie sie bei dem 2-1-Sieg gegen uns gespielt haben, da muss man auch da sagen, da habe ich Respekt. Und ich habe jetzt die Japaner gesehen, die haben gegen eine nicht so schlechte Mannschaft von Brasilien gespielt, liegen 2-0 zurück und auf einmal da ist der Trainer mal so ganz kurz vor Halbzeit aufgestanden und sagt, Mensch, irgendwas gefällt mir hier nicht. Dann haben die in der zweiten Halbzeit an die Wand gespielt und haben die 3-2 noch vom Platz gefegt. Alle 11, also es sind ja nicht nur 11 Starter, die haben 16, 17 Spieler, die spielen alle im Ausland und nicht bei Klein Kleckersdorf, sondern bei richtig guten Mannschaften. Ja. Die sind alle vollkommen anders als die Spieler, die ich 93 kennengelernt habe. Die sind, die wissen heute, was notwendig ist, um ein Spiel zu gewinnen, ohne richtig unsauber zu spielen. Aber so ein Spieler wie Endo, der hält auch mal die Platte drauf. Also das sind schon Spieler, die wissen, was sie wollen und die sind selbstbewusster als zu meiner Zeit.
Und das finde ich auch so faszinierend, das ist ja beim Fußballer in Japan genauso wie beim Judoka, die sind unfassbar diszipliniert. Also du hast da kaum mal jemand, der vielleicht mit bunten Randthemen irgendwie großartig beschäftigt ist oder guckt, wie liegt die Frisur oder ist die Kapitänsbinde an der dicksten Stelle des Oberarms. Also ne, also sowas, so ein paar Attitüden, die der ein oder andere europäische Fußballer immer mal wieder nachgesagt bekommt und das zum Teil auch zu Recht. Japaner sind unglaublich diszipliniert und spielen bis zum Ende konsequent ihr Ding runter. Und auch die japanischen Fans, es ist ja nicht nur die Mannschaft, auch die begeistern ja immer wieder bei den großen Turnieren. Dann wird ja immer die große Schlagzeile ausgepackt oder der große Bericht, wie die Japaner nach Ende des Spiels das Stadion aufräumen. Weil das einfach dazugehört. Man hinterlässt den Ort im Idealfall noch besser, als man ihn vorgefunden hat und nimmt seinen Müll mit und ist eben entsprechend auch freundlich und zugewandt, wenn man irgendwo zu Gast ist. Das ist eine komplette Selbstverständlichkeit. Das geht uns in Europa so ein bisschen ab, beziehungsweise in der Form haben wir das gar nicht drauf. Und da sind die Japaner wirklich sehr vorbildlich unterwegs. Und das macht immer wieder Spaß, dahin zu schauen, kann man sich so ein bisschen was von abgucken.
Ich muss kurz eine kurze Anekdote.
Unbedingt.
Ich war Jugendtrainer ab 95 und da habe ich Jugendspieler trainiert zwischen 12 und 18. Und wir haben mit so kleinen Gummibällen in der Halle trainiert und da ging es darum, diesen Gummiball hochzuhalten. Ich natürlich, gut. Also ich bin sowieso kein Freund vom Hochhalten, aber bei 20 war dann Schluss. Und Kinder haben das dann mitgekriegt, ehrlich, als Hausaufgabe, die hatten eine Woche Zeit. Die kamen alle wieder und haben da 200 Mal gemacht, haben dabei noch mit mir erzählt. Es ist sensationell, wie ich sehe mal so Ähnlichkeiten zu, wir haben ja auch Spieler wie Joshua Kimmich. Also Kimmich, der könnte doch Japaner sein, weil der ist so akribisch mit jeder Aktion. Der haut 10-mal einen Diagonalball, der kommt wie an der Schnur gezogen. Der ist verbissen. Und sowas braucht man, um erfolgreich zu sein. Und da geht es nicht darum, ob du, obwohl wir alle heute auch Instagram und Podcasts machen, aber es geht darum, selber abzuliefern und nicht sagen, was ich könnte oder was wäre. Und wenn wir da wieder hinkommen, denn wir haben eine gute Truppe zusammen. Wir haben ja, es ist ja nicht so, dass da alle Blinde sind bei uns. Wir haben ja richtig, die Offensivabteilung gestern ist Musiala wieder zurückgekommen. Wir haben doch da Granaten und wir müssen uns bloß aufs Wesentliche wieder konzentrieren. Und das machen die Japaner. Die kümmern sich nicht darum, ob die Frisur sitzt oder nicht. Die sind auch schön frisiert. Aber das Wichtigste ist, dass die Pille wieder ins Tor kommt und am Ende der Verein oder die Mannschaft, die Nationalmannschaft als Sieger vom Platz geht.
Jetzt würde ich gerne zum Abschluss, weil wir schon ein bisschen über unsere Zeit sind, von dir noch zwei Tipps haben. Du hast jetzt auch ein bisschen die DFB-Elf ja nochmal angeschnitten. Wir haben dieses Jahr eine Weltmeisterschaft mit Deutschland wieder. Und wir haben den ersten FC Köln, der gerade in der Bundesliga gestern wichtige Punkte gesammelt hat, gegen den Abstieg spielt. Wenn du jetzt bei beiden, beim ersten FC Köln, ein Abschneiden zu Saisonende abschätzen müsstest und für die DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft, was sind so deine realistischen Gedanken dazu und was wünschst du dir?
Ja, soll man immer realistisch sein oder soll man seine Träume?
Man also darf ich auch sag träumen.
Mal realistisch beim FC 11, Platz 10, 11. Ich glaube, das ist ganz ordentlich. Am besten so im März schon die Punkte einigermaßen sicher haben. Dann kannst du auch so ein bisschen mal planen für die neue Saison. Und dann kannst du mehr Kante zeigen, weil du halt ein bisschen sicherer bist als Trainer. Und Nationalmannschaft, man sieht ja, ich glaube, Viererkette hinten, das haben wir ja jetzt anscheinend, sieht das ja so aus, ob wir Viererkette spielen. Wir müssen jetzt langsam eine Struktur reinkriegen. Da ist also zwei Sechser und dann vier vorne. Vorne mache ich mir keine Sorgen. Hinten, ja, wir haben Neuer gestern wieder gesehen. Ne? Also ich der Beste muss in der Kiste stehen, ja. Und wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere noch zurückkommt. Aber wir haben im vorderen Bereich gute Jungs. Also da mache ich mir keine Gedanken. Die können richtig was zaubern. Und da würde ich, du willst ja jetzt wissen, also dann mit den Japanern unter die letzten vier kommen.
Ganz kurz noch, ist Julian
Nagelsmann... Die werden mich steinigen, die Fans.
Ist Julian Nagelsmann der richtige Mann an Ort und Stelle aktuell für den Bundestrainerposten?
Das ist ein junger Kerl. Der kommt Hoffenheim, Leipzig, ne? Bin ich richtig da? Ja, unterwegs, ja. Ne?
Und dann in Bayern.
Bayern München. Ja.
Du musst dich erst entwickeln. Du musst auch kapieren, was der Nationalmannschaftsjob bedeutet, dass es nicht nur Experimentieren ist, dass man auch ab einer bestimmten Phase eben klare Kante zeigen muss. Hat aber mit Rudi Völler jemanden, der da immer auch den einen oder anderen richtigen Tipp gibt. Und deshalb ist er, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich freue mich ja, wenn er auch mal ein bisschen frecher ist oder so, dann kann man wenigstens mal nachhaken. Aber insgesamt, glaube ich, ist er auf einem guten Weg.
Ich würde sagen, ein guter Abschluss, nochmal kurz auf den DFB angerissen. Wir freuen uns alle auf eine Weltmeisterschaft, die dieses Jahr stattfindet. Wir freuen uns auf den ersten FC Köln weiterhin in der Bundesliga, der endlich, halten wir fest, wieder 3 Punkte geholt hat, zusammen mit seinem Trainer Lukas Kwasniok ein bisschen Ruhe reingebracht hat, und bedanken uns an dieser Stelle ganz recht herzlich beim Weltmeister Pierre Littbarski. Pierre, ganz toll, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast, war sehr sympathisch. Wir wünschen dir alles Gute, ganz viel Gesundheit, ganz viel Erfolg bei allen Projekten, die du so anschiebst. Werden das natürlich mit viel Begeisterung verfolgen und freuen uns, dich dann irgendwann vielleicht wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Pierre Littbarski.
Danke.
Danke euch.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.